Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Gegen muslimische Minderheiten wird in Indien Hass geschürt. Auch in anderen Ländern, in China etwa, werden Muslime diskriminiert. Wir sprechen über Schlagzeilen, die ausbleiben. Und wir beginnen kurz vor Weihnachten eine Reihe über Schenken und Spenden, Geben und Annehmen in verschiedenen Religionen. Safran ist die heilige Farbe der Hindus und die Farbe der indischen Hindu-Nationalisten. Safran Pop liefert Musikvideos zur politischen Botschaft. Die Sängerinnen und Sänger preisen nicht nur die Segnungen des Hinduismus, sie erklären Muslime zu Feinden. Politische Brisanz haben die Songtexte auch wegen eines neuen Gesetzes. Das erleichtert verfolgten religiösen Minderheiten aus den Nachbarstaaten die Einbürgerung in Indien. Muslime sind allerdings ausdrücklich ausgenommen. Mittlerweile bleibt es nicht bei Worten und Liedern. Die Auseinandersetzung ist gewaltsam geworden. Silke Dietrich hat sich in der Safran-Pop-Szene umgehört.
Malt Blut auf eure Stirn und rüstet eure Gebete mit Gewehrkugeln.
Martialische Worte gepaart mit gewalttätigen Bildern. Im Video von Lakshmi Dubey zieht ein Stoßtrupp von Hindus in den Krieg. Gegen die Ungläubigen, wie die 29-jährige Sängerin sagt. Mit einem leichten Lächeln im Gesicht erzählt sie:
Hindustan Shri Ram ka hai, Hindustan Shri Ram ka tha, Hindustan Shri Ram ka rahega.
Hindustan gehörte, gehört und wird auch immer dem Gott Ram gehören. Wir verehren Ram und wir würden für ihn sterben. Wenn also jemand etwas gegen unseren Gott Ram sagt, ja, dann werden wir denjenigen die Zungen herausschneiden.
Tatsächlich hat es in letzter Zeit in Indien Übergriffe auf Muslime gegeben, die sich geweigert hatten, den Hindu-Gott Ram zu ehren. Jai Shri Ram, das bedeutet, lang lebe der Gott Ram. Das ist fast eine Art Kriegsausruf geworden für Hindu-Nationalisten in Indien. Hindus zwingen Muslime vor laufender Handykamera, diesen Satz zu sagen. Weigern sich diese, bekommen sie eine Tracht Prügel. Solche Videos machen die Runde in sozialen Netzwerken. Die Hindu-Nationalisten werden dafür gefeiert. Gerne werden dazu auch die Songs der Hindu-Pop-Interpreten als Melodie darunter gelegt, die das neue Genre Safran-Pop erfunden haben. Denn Safran ist die heilige Farbe der Hindus, aber eben auch der Hindu-Nationalisten, zu denen sich auch die Regierungspartei BJP zählt. Schon mehrere Auftritte habe sie für die Partei machen dürfen, erzählt Lakshmi Dubey stolz. Sie sei selbstbewusster geworden, seitdem die Partei BJP in Indien an der Macht ist.
Unser Land hat nun einen patriotischen Führer, Narendra Modi, unseren Premierminister. Wir sind also nun in sicheren Händen. Und schon bald wird unser Land auf der ganzen Welt als das angesehen, was es schon längst sein sollte, als ein Land für Hindus.
Jahrzehntelang war Indien stolz darauf, eine säkulare Demokratie zu sein. In der indischen Verfassung steht, dass sämtliche Religionen die gleichen Rechte haben im Land. Muslime, mit 15% die größte religiöse Minderheit in Indien, sind, seitdem die Hindu-Nationalisten an der Macht sind, immer mehr in der Schusslinie. Radikale Hindus haben in den letzten Jahren mehr als 40 Muslime zu Tode geprügelt, weil die Muslime angeblich Kühe geschlachtet hätten. Kühe sind für die Hindus sehr heilig. Kaum einer der Täter ist deswegen bislang verurteilt worden.
Wir sind überzeugte Hindus. Wir werden die Geschichte unseres Landes neu schreiben. Wir werden in die Häuser unserer Feinde ziehen und mit ihren abgeschlachteten Köpfen dort wieder hinaustreten.
Das sind die Liedzeilen von einem Song von Lakshmi Dubey. In Indien ist für jeden klar, wer die Feinde sind. Auch wenn die Sängerin sie nicht direkt benennt.
In unserem Land werden so viele unschuldige Hindu-Frauen zu anderen Religionen konvertiert. Ihr Leben ist dann ruiniert. Der Liebesdschihad ist bei uns sehr weit verbreitet.
Nachgewiesen ist das nicht, aber dieses Vorurteil, Das ist auf jeden Fall unter radikalen Hindus weit verbreitet. Und es ist eines der Gründe, warum sich Lakshmi Dubey dazu entschlossen hat, mit ihren Songs Hindus im Land zu mobilisieren.
Wir müssen den Hinduismus beschützen. Früher waren wir Hindus nicht vereint. Also hatte ich das dringende Bedürfnis, meine Stimme der Hindutva zu leihen, für einen guten Zweck.
Lakshmi Dubey ist eine der Stars der Hindutva-Popmusik, die in den letzten Jahren groß geworden ist. Hindutva, dieses Wort beschreibt die Kultur und Lebensweise von devoten Hindus. Der Safran-Pop, eine Mischung aus traditionellen religiösen Gesängen mit Bollywood-Clips gemixt, bietet den aktuell kämpferischen Soundtrack dazu. Und fast immer sind Muslime das Feindbild in den Songs. Ein anderer Vertreter des Safran-Pops ist Sanjay Faizabadi. In seinem Video trägt er ein T-Shirt in Tarnfarben, schwarzes Kopftuch und drei Striche in Safranfarbe im Gesicht, wie eine Kriegsbemalung. Hinter ihm explodieren Panzer und Soldaten ziehen mit der indischen Flagge in den Kampf.
Religionskrieg zum Tanzen. Silke Dittrich berichtete über Safran-Pop. Indien ist nicht das einzige aktuelle Beispiel dafür, dass muslimische Minderheiten zu Feinden erklärt werden. Kürzlich machte ein internationaler Rechercheverbund verschiedener Medien bekannt, dass China sogenannte Umerziehungslager für Uiguren unterhält. Rund 1 Million Angehörige dieser Minderheit könnten betroffen sein, so die Schätzung. Außerdem begann vorige Woche das Verfahren gegen Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Dem Land wird Völkermord an den Rohingya vorgeworfen, auch das eine Minderheit. Bei mir im Studio ist mein Kollege von der Deutschen Welle, Loai Muton. Er ist Nahostexperte und verantwortlicher Redakteur des Internetmagazins Quantara, das den Dialog mit der islamischen Welt pflegt. Guten Morgen, Herr Muton.
Guten Morgen.
Indien, China, Myanmar. Was verbindet diese drei Beispiele?
Auch wenn die geschichtlichen Hintergründe und die nationale Kontexte sich unterscheiden, es fällt doch sehr stark auf, dass es hier bestimmte Minderheiten, die erkennbar sind, alles muslimisch geprägt, zu Feindbilder aufgebaut worden sind. Im krassen Falle wie in China wurden fast 1 Million Uiguren zu Staatsfeinden erklärt. Das Verbindende ist natürlich trotz der Unterschiedlichkeit der staatlichen Erfahrungen in diese Länder, dass man ist auf eine bestimmte Minderheit abzielt, sie ausgrenzt, sie entrechtet und ihr Dasein so in Frage stellt, wie das in Myanmar, dass man sagt, diese 3 Millionen Rohingya sind Eindringlinge, wir wollen sie nicht mehr in unserem Land haben. Oder ist wie in Indien, in dem der Ministerpräsident Modi die pluralistische oder multikulturelle Demokratie Indien zu einer hindu-nationalistisch geprägte Land verwandeln will. Natürlich auch dabei werden in erster Linie die Muslime ausgegrenzt. Also Merkmal ist die Ausgrenzung von oder die die Beraubung von Grundrechten von Bürger dieser Länder, nur weil sie muslimisch erkennbar sind.
Ja, Sie haben das betont mit der Erkennbarkeit. Hm. Hat es irgendetwas mit dem Inhalt des muslimischen Glaubens zu tun? Geht es auch um Gottesbilder? Geht es um das Geschlechterverhältnis? Geht es um etwas Inhaltliches, das damit bekämpft wird?
Nach meinen Eindrücken geht es nicht darum. Es geht meistens darum, dass in bestimmten Entwicklungsphasen dieser Staaten, gerade jetzt in Myanmar oder jetzt auch sogar in Indien, natürlich politische Entwicklungen in diese Länder gegeben hat. Mir ist nicht bekannt, dass jetzt eine bestimmte radikale Leseart des Islam wie der Wahhabismus oder der Salafismus in dieser Länder eine größere Rolle gespielt hat. Aber wenn ich ein Beispiel in Myanmar sehe, dann muss man konstatieren, dass nach dem Militärputsch 1972 das Militär den Buddhismus als Staatsideologie erklärt hat. Und ab diesem Datum, im Grunde genommen, und nach dem Scheitern den Weg des Militärs in eine sozialistische Diktatur, hat man im Grunde genommen die Muslime als Feinde entdeckt. Man hat die Räume für andere Minderheiten wurden auch kleiner. Und ist die Situation eskaliert in den letzten Jahren, seit 2017 wurden über fast 800.000 Rohingya vertrieben nach Bangladesch. Also es sind meistens innerstaatliche Entwicklungen, die sowas befördern. In China haben wir es natürlich mit einer ganz krassen Fall, weil China, alles mächtiges Land, natürlich einen großen Wert auf territoriale Integrität des Reiches legt und natürlich die Unabhängigkeitsbewegung in Ost-Türkistan, also im heutigen autonomen Gebiet Xinjiang, als existenzielle Bedrohung ansieht und deshalb auch diese Bestrebungen der Uiguren nach mehr Autonomie sehr stark bekämpft. Also meistens handelt es sich wirklich um innerstaatliche Entwicklungen und weniger mit einer radikalen Leseart.
Es gibt christliche Hilfswerke, die regelmäßig Berichte über die Lage der Christen weltweit herausgeben. In Deutschland gibt es einen gemeinsamen Bericht der Kirchen. Mhm. Welche muslimischen Organisationen haben das Thema muslimische Minderheiten auf dem Schirm?
Im Grunde genommen fehlt mir eine staatliche Organisation, das ist die staatliche Agentur für Zusammenarbeit in der Türkei, TİKA, die natürlich im Auftrag des türkischen Staates sich sehr stark engagiert hat bei der Hilfeleistung oder für die Rohingya. Aber es fällt auch sehr stark auf, dass es eigentlich keine große Aufrufe in islamische Länder zu Spenden für Uiguren und für andere Minderheiten, dass überhaupt die Sensibilisierung für diese schwere Versprechen gegenüber diesen Minderheiten in islamische Länder einfach sehr begrenzt ist. Und das hat auch gewisse Gründe. Es ist auch politisch nicht gewollt. Wir reden über islamische Länder, über autoritär regierten Staaten, in deren Führung unter einer permanenten Krise der Herrschaftslegitimation leiden. Und sie scheuen sich, Kritik an China zu äußern. Sie wollen auch nicht diese panislamische Gefühle unterstützen oder fördern. Es fehlt aber sehr stark auch, und das ist eigentlich sehr skandalös, dass bestimmte arabische Staaten, vor allem Saudi-Arabien, immerhin das Herzland des Islam, Vereinigte Arabische Staaten, aber auch Ägypten, nicht nur schweigen über das Vorgehen Chinas gegenüber den Uiguren, sondern auch dieses Vorgehen ausdrücklich gelobt haben und begrüßt haben und alles notwendig erachtet haben und mit dem Argument quasi kaschiert haben, China habe das Recht, sich gegen Extremismus und gegen den Terrorismus zu wehren. Und es ist das gleiche Narrativ, mit dem sich diese Unrechtsregime nach dem arabischen Frühling zu legitimieren versuchen. Mit einem Hinweis auf Bedrohung des Terrorismus versucht man eigentlich jegliche Opposition im eigenen Land im Keim zu erstecken. Also das ist schon sehr stark auffällig.
Gibt es überhaupt die Vorstellung der Solidarität zwischen muslimischen Glaubensbrüdern und Schwestern, oder wird dieser Gedanke der Solidarität überlagert oder auch hintertrieben von entweder innerislamischen Konflikten, wirtschaftlichen oder politischen Konflikten?
Ich glaube, das Gefühl, einer Umma zu gehören, ist allgegenwärtig bei vielen einfachen Menschen, vielen islamischen Ländern. Dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung im Grunde genommen ist im realpolitischen Alltag mehr als ein Mythos. Es gibt den Islam oder die Muslime als Akteure, alle solchen existieren ja nicht. Es gibt Staaten, die handeln in erster Linie nach ihren eigenen Interessen. Sie haben Interessen und agieren im System der internationalen Politik und Beziehungen, um diese Interessen zu wahren. Dieses Gefühl dieser Umma und alles panislamisch handelnde Subjekt, alles geopolitische Formation, wie zum Beispiel die Europäische Union, so etwas gibt es nicht. Man merkt, das haben Sie gerade erwähnt, an der innerislamischen Konflikten, an den absurden Konflikten zwischen Schiiten und Sunniten in Saudi-Arabien und dem Iran, um den großen Konflikt jetzt zu nennen. Aber im Grunde genommen entpuppt sich diese panislamische Solidarität, alles eine Art Chimäre, alles eine Art Mythos, alles Realität. Das ist leider so.
Sagt Luay Mudon, der Islamexperte der Deutschen Welle. Mit ihm habe ich über muslimische Minderheiten gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Schenken senkt den Blutdruck und aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn. So steht es zumindest in einer kanadischen Studie. In anderen Studien steht das Gegenteil. Religionen sind schon etwas älter als Hirnscans und Blutdruckmessgeräte. Viele Religionen geben bestimmten Geschenken einen höheren Sinn, auch zu bestimmten Anlässen. Welchen Sinn? Das schauen wir uns in der Woche vor Weihnachten näher an. Wir beginnen mit dem Judentum. Da gibt es zwar kein Fest, das einen Konsumrausch in Gang setzt, aber wie Sie gleich hören werden, erhalten kleine Geschenke die Gottesfreundschaft. Mechthild Klein packt aus.
Jeden Tag und jede Nacht muss ich daran denken. Jeden Tag und jede Nacht, was soll ich ihr schenken? Schenken. Was soll ich ihr schenken?
Schenken.
Schenken ist das Allergeilste.
Schenken nervt.
Ich verschenke immer Socken.
Eigentlich finde ich Schenken voll super.
Oberschenken oder Unterschenken?
Das Wichtigste an Geschenken scheint mir zu sein, dass sie ja darauf gerichtet sind, eine Beziehung herzustellen. Und zwar zwischen dem, der gibt, und dem, der der Beschenkte ist.
Ulrike Offenberg, liberale Rabbinerin an der Gemeinde im niedersächsischen Hameln.
Und an den Geschenken ist eben ablesbar, wie wichtig der andere einem ist, wie wichtig er wirklich einem ist oder ob es vielleicht auch bei den Geschenken viel mehr um einen selbst geht.
Was soll ich ihr schenken?
Schenken.
In der jüdischen Tradition gibt es nach Ansicht von Offenberg nur wenige Festtage, an denen etwas geschenkt wird. Zum Beispiel zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah. Da wird die Schöpfung und der Bund Gottes mit seinem Volk Israel gefeiert. Oder zum Pessachfest, bei dem des Auszugs der Israeliten aus Ägypten gedacht wurde. Geschenke gab es auch.
Da wurden früher die Kinder neu eingekleidet. Ansonsten gab es eine Kultur des Schenkens zu Chanukka, also im Dezember, fällt ja meistens in dieselbe Zeit wie Weihnachten.
Chanukka ist das jüdische Lichterfest. Es sollte an die Errichtung des zweiten Tempels erinnern. Unter dem Eindruck des Konsumrummels um Weihnachten herum wurde auch in jüdischen Familien diskutiert, was und wie viel man schenken darf. Denn auch jüdische Kinder hätten inzwischen enorme Erwartungen, dass sie nun beschenkt werden müssten, sagt die Rabbinerin.
Oder auch die Eltern und vor allem die Großeltern denken, man müsste jetzt die Kinder auch überhäufen mit Geschenken, weil überall die ganze Kultur in den Geschäften, auf den Straßen, überall trillern Weihnachtslieder. Alles ist schon seit Frühherbst geschmückt für weihnachtliches Schenken. Und damit jüdische Kinder nicht das Gefühl haben, sie müssten da auf etwas verzichten oder etwas entbehren, hat sich da so eine Konkurrenzkultur ein bisschen entwickelt.
Alles, alles.
Das Chanukka-Fest beginnt in diesem Jahr am 22. Dezember. Aber das Fest hat mit dem Schenken nicht wirklich etwas zu tun, meint die Rabbinerin.
Chanukka wird gefeiert in Erinnerung an den Makkabäeraufstand, der also siegreich war und den Tempel zurückerobert hat in Jerusalem und dass man wieder eben den Tempelgottesdienst fortführen konnte. Es ist also ein Fest der Bewahrung der Kultur.
Ein Fest, in dem es wirklich um das Schenken an sich geht im Judentum, das ist Purim. Purim heißt übersetzt Schicksal. An diesen Tagen erinnern sich jüdische Gemeinschaften an die Errettung ihres Volkes im Perserreich, ein paar Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Da gab es einen Ministerpräsidenten namens Haman, der beschlossen hatte, alle Juden des Reiches zu ermorden.
Aus Ärger darüber, dass sich ein Jude vor ihm nicht verbeugt hat, weil er gesagt hat, wir knien nicht vor Menschen nieder, sondern nur vor Gott. Das hat ihn also empfindlich gekränkt. Und daraufhin wollte er alle Juden umbringen lassen. Das ist vereitelt worden mit Hilfe der mutigen Königin Esther, die auch eine Jüdin war. Und später wurden dann eben nach dem Sieg über die Bedränger, wurde dann ein Fest festgelegt für die künftigen Zeiten, was eben mit Freude begangen werden soll und man soll einander Geschenke schicken.
Einander beschenken, um die Gemeinschaft zu stärken. Solche Rituale begegnen immer wieder in der jüdischen Tradition.
Es ist dort sogar eine Mitzwa, also ein Gebot zu schenken. Einmal gibt es Mishloach Manot, da soll man Lebensmittel, also essbare Dinge an Freunde, Verwandte, Bekannte schicken. das sollen Lebensmittel sein, die man auch sofort essen kann. Also zum Beispiel ist dann üblich Hamantaschen oder Kuchen oder irgendwelche dieser Leckereien, die Purim-spezifisch sind, zu schenken.
Im Judentum habe man die bitteren Geschichten gerne umgewandelt in etwas Fröhliches und Süßes. Die Hamantaschen zum Beispiel sind mit Mohn oder Datteln gefüllt.
Und das ist einfach so eine Legende. Sie erinnern an die schmutzigen, dreckigen Ohren des Erzfeindes Haman. Aber sie schmecken sehr lecker.
Was soll ich da schenken, schenken, ohne sie zu kränken?
Gerechtigkeit und Fürsorge ist früh Thema in der jüdischen Kultur. Schon die Propheten forderten das immer wieder ein. Für Purim gibt es noch ein weiteres Gebot.
Und das heißt Matanot la'Evyonim, also Geschenke an die Armen. Das heißt, man ist verpflichtet, an mindestens zwei Leute Geschenke zu geben, möglichst in Geldform, damit die sich eine Festtagsmahlzeit an dem Tag leisten können, mindestens. So, also zu den Geschenken ist man verpflichtet. Das heißt, man ist da gar kein Wohltäter, sondern man kommt nur einer Pflicht nach.
Im Judentum nennt man diese Pflicht Sedaka. Im Islam heißt es Zakat. Und es bezeichnet eine besondere Form der Wohltätigkeit.
Tzedaka ist eher so etwas wie umverteilende Gerechtigkeit. Das heißt, wenn man jemandem, der bedürftiger ist, etwas gibt, stellt man damit eigentlich nur Gottes Gerechtigkeit wieder her.
Die Gerechtigkeit Gottes wiederherzustellen. Was das bedeutet, darüber haben sich jüdische Philosophen und Rabbis abgearbeitet und den Kopf zerbrochen. Der Mensch wird als Helfer Gottes in dessen Schöpfung gesehen. Geschenke zeigen, dass jemand diese Rolle ernst nimmt. Da geht es nicht um Krawatte und Socken auf den Gabentisch, sondern um ganz Praktisches. Ein Fahrrad bezahlen, das der jüdischen Gaststudentin gestohlen wurde, oder um einen besonderen Rollstuhl, damit ein Behinderter weiter am Leben teilnehmen kann, oder auch um eine Aufmerksamkeit für den, der plötzlich allein ist. Ein solches Geschenk ist kein Almosen, keine herablassende Gabe. Es zeugt davon, dass man sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist.
Und irgendwann, das ist eben ein Zyklus, ein Kreislauf, irgendwann kommt diese Gerechtigkeit auch zu einem wieder zurück. Das lässt sich so schwer übersetzen, dieses Konzept von Tzedaka ins Deutsche.
Der jüdische Glaube vereinigt im Verständnis von Tzedaka beide Konzepte, von Wohltätigkeit und Gerechtigkeit.
Und eigentlich der höchste Grad des Schenkens, wenn es jetzt nicht so um Geburtstagsgeschenke oder sowas geht, aber eben Geschenke im Sinne von umverteilender Gerechtigkeit, ist das Geschenk, wo der oder die Gebende anonym bleibt, unbekannt ist und der Empfänger durch diese Gabe in den Stand gesetzt wird, sich selbst zu unterhalten und eben künftig nicht mehr auf Geschenke angewiesen zu sein.
Anonyme Spenden als Form der Fürsorge, Kategorie selbstloses Schenken. In den jüdischen Gemeinden hatte sich das etabliert. Man sammelte Spenden ein und verteilte sie dann an Bedürftige aus der Gemeinde. Heute machen das auch große Verbände, zum Beispiel die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Die Professionalisierung des Schenkens. Für das Schenken in der Familie gilt eher, auch ein kleines Geschenk kann die große Schöpfung vollenden.
Wenn Socken und Krawatten Gerechtigkeit herstellen, dann passen sie eben doch auf den Gabentisch. Mechthild Klein über Schenken und Spenden im Judentum. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Klimaschutz in Europa ist dann das Thema von Sandra Schulz und ihren Gästen. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.